Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Der Friedrich-Luft-Preis ehrt seit über 30 Jahren die beste Theaterinszenierung in Berlin und Potsdam. Wir stellen Ihnen gleich den diesjährigen Gewinner vor. Außerdem sind wir dabei, wenn in Dresden Ibsens Peer Gynt sein wahres Ich in den sozialen Medien sucht. Und wir erinnern an die legendäre Theaterverlegerin Maria Müller-Sommer. Der Preis, um den es jetzt bei uns geht, der hat viel mit dem Ort zu tun, an dem ich mich gerade befinde. Das Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz in Berlin-Schöneberg. Von hier nämlich sendete der legendäre Friedrich Luft, die Stimme der Kritik von 1946 bis 1990, immer sonntagsvormittags seine atemlosen Kritiken zum Berliner Theatergeschehen. Nach ihm ist der Friedrich-Luft-Preis benannt. Seit 1992 wird er verliehen, seit 2 Jahren gemeinsam vom Deutschlandfunk Kultur und der Berliner Morgenpost. Er würdigt die beste Berliner oder Potsdamer Theateraufführung. 7.500 Euro Preisgeld gibt's. Gestern hat die 8-köpfige Jury bekannt gegeben, an wen der Preis in diesem Jahr geht. Und zwar an Nurkan Erpulats Inszenierung Jins am Maxim Gorki Theater in Berlin. Eine türkisch-deutsche Familiengeschichte nach dem gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir. Zur Jury gehört auch meine Kollegin Susanne Burkhardt. Hallo.
Hallo.
Was ist das für ein Stück?
Ja, wir haben es ja gerade schon gehört, eine türkisch-deutsche Familiengeschichte. In Jins treffen sich die Mitglieder dieser türkisch-deutschen Familie, und zwar in Istanbul. Dort hat der Familienvater Hüseyin für seinen Ruhestand, quasi so als Belohnung für seine mühsame Arbeit viele Jahre in Deutschland, eine Eigentumswohnung gekauft. Er kam in den 70er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland, und in dieser Eigentumswohnung wollte er seinen Ruhestand verbringen, aber nun ist er ganz plötzlich dort verstorben. Und die Familie reist zur Beerdigung an, trifft sich in dieser Wohnung, und es brechen die verschiedensten Konflikte auf. Im Roman von Fatma Aydemir wurde dann wirklich alles so an Reizthemen versammelt, was in aktuellen Diskursen so verhandelt wird oder vielleicht auch in so einer Familienkonstellation. Also von Zerrissenheit zwischen den Kulturen, Generationsunterschiede, Identitätsfragen, Verlust von Zugehörigkeit, Rassismus oder auch Homo- und Transfeindlichkeit. Das sind so Themen, die da abgehandelt werden.
Das ist ja ein Roman, der als Adaption jetzt am Theater schon ziemlich erfolgreich war. Der war schon an vielen Theatern in der Zwischenzeit zu sehen. Was hat denn an der Inszenierung von Nurkan Erpulat besonders überzeugt?
Nurkan Erpulat ist, wie wir als Jury fanden, eine kongeniale Übertragung auf die Bühne gelungen. Was er schafft, ist, den doch sehr ernsten Roman mit vielen inneren Monologen und auch abgehandelten sehr schwerwiegenden Problemen und Zeitsprüngen zu verwandeln in einen richtig leichten Abend. Und gleichzeitig lässt dieser Abend nichts an Tiefe vermissen. Es ist ein Abend, der theatrale Mittel aufs Schönste benutzt, also Tanz, Gesang, Comedy, Monologe, Klamauk, auch Kitsch. Es gibt ein 6-köpfiges Ensemble, dass all die Fragen, die der Roman aufwirft, nach dem Zusammenhalt der Familie, nach dem Hin- und Hergerissensein zwischen den Kulturen, nach Familiengeheimnissen, der eigenen Identität und so weiter, spielerisch verhandelt. Und das Ganze wird so zusammengehalten von der non-binären Musikerin Antonie Hüseyin. Die ist wie so eine Art Geist, also wie so ein Jins, nur halt sichtbar, der Keyboard spielend und dann in allen möglichen Sprachen, Kurdisch, Türkisch, Englisch, Songs präsentiert, die von all diesen Schmerzen und der Sehnsucht dieser Familie erzählt. Und das Ganze spielt in einem eigentlich relativ schlichten Bühnenbild. Das ist von Gitti Scherer. Das ist so eine weiße Wand. Da sind so die Möbelstücke abgebildet wie in so einem Gipsabdruck. Einige Teile ragen so in den Raum und es wirkt so ein bisschen unbehaust. Das ist ja auch eine Wohnung, die eben noch nie so richtig belebt wurde. Und davor spielen die 6 und die geben sich gegenseitig Raum für ganz unterschiedliche Situationen, Gespräche. Da gibt es sehr lustige Momente, wenn zum Beispiel die Schauspielerin Aysima Ergün, die spielt die jüngere Tochter, und die Nachbarin dann so als so eine lässige Teenagerin reinkommt, immer so demonstrativ raucht und die Haare nach hinten wirft. Es gibt halt Riesenlacher. Und dann gibt es auch eine sehr harte Szene mit Çiğdem Teke, der Schauspielerin, die rechnet mit ihrer Mutter Emine ab, macht ihr Vorhaltungen, was diese ihr in ihrem Leben vorenthalten hat. Und da können wir mal rein, und es ist wirklich eine harte Abrechnung zwischen den Generationen. Und es klang dann auf der Bühne so.
Du hast damals mit mir genau das Gleiche gemacht wie Aisha mit Jivan. Als ich mich gezeigt habe als die, die ich bin, als ich einfach nur ich selbst sein wollte, da hast du mich verstoßen. Ihr habt uns verraten. Für irgendeinen Quatsch, den ihr irgendwo aufgeschnappt habt. Bei euren eigenen Müttern und Vätern. Bei euren Nachbarn, in euren Moscheen, im Fernsehen. Ihr habt Dinge aufgeschnappt und ihr habt sie uns übergestülpt. Nein, ihr habt uns in sie hineingezwängt. Wie in ein Gefängnis. Ihr habt alles nur übernommen, ohne euch auch nur ein einziges Mal zu fragen, ob es überhaupt gut für euch ist. Ob es gut für uns ist. Diese Ignoranz, sie treibt mich in den Wahnsinn. Und ich möchte einfach nur noch schreien, wenn du so tust, als seist du auch nur ein Gramm besser als Aische. Nein, Anne, das bist du nicht.
Ja, das ist eine sehr quälend lange Szene. Ja. Du erinnerst dich sicher dran. Mhm. Es ist schwer auszuhalten, aber ich muss auch sagen, ich habe so eine Abrechnung mit dieser Gastarbeitergeneration, zwischen den Generationen. Ich habe sowas noch nie auf der Bühne erlebt. Und ich kriege auch jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich das höre. Allein diese kurze Szene, das war natürlich auch ein Moment, der uns sehr überzeugt hat von dieser.
Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass der Regisseur Nurkan Erpulat es schafft, diese ganzen auch teilweise ja sehr harten Themen sehr leicht auf die Bühne zu bringen. Nurkan Erpulat ist ja ein Regisseur, der sehr stark mit dem, was man mal postmigrantisches Theater nannte, verbunden ist. Ist das ein Verdienst von ihm, dass er es schafft, diese Themen auch als Geschichtenerzähler in den Mainstream zu holen als Regisseur?
Ja, absolut. Und wir erinnern uns ja vielleicht an das Stück, mit dem er ganz bekannt geworden ist, was er zusammen mit Jens Hillier entwickelt hat, Verrücktes Blut. Das ist ein Stück, wo eine Lehrerin der migrantischstämmigen Schulklasse unter gezogener Waffe die Schiller-Lektüre aufdrückt. Das war ja sozusagen die Inszenierung, mit der das Ballhaus Nauninstraße so international auch erfolgreich war, was dann später auch mit ins Gorki genommen wurde, wo Nurkan Erpulat ja auch die Eröffnungsinszenierung damals unter Shermin Langhoff gemacht hat. Ich finde schon, damals in Verrücktes Blut ist ihm das ja auch schon gelungen, ein sehr ernstes Thema auf eine spielerische, leichte Weise auf die Bühne zu bringen. Und hier in dieser Inszenierung gelingt ihm das, finde ich, aufs Allerschönste. Also, dass diese ganzen Diskurse trotzdem noch präsent sind, dass wir ins Nachdenken kommen als Publikum und trotzdem sehr viel lachen müssen. Und aber nie unter Niveau, also nie über die Figuren, sondern die werden alle sehr, sehr ernst genommen. Und ich finde es immer toll, wenn das Theater das schafft. Und das gelingt ihm halt hier.
Jetzt hatten wir in der vergangenen Woche gerade die Veröffentlichung der Bestenliste der Zeitschrift Theater Heute, die große Kritikerinnenumfrage. Da gab es auch schon einen regelrechten Preisregen für Berliner Theater. Also das Theater des Jahres war das Deutsche Theater, die Inszenierung des Jahres, der Schauspieler des Jahres, das Stück des Jahres, alles ging nach Berlin. War es da für die Jury, für euch als Jury leicht, sich unter diesem ja offenbar sehr starken Berliner Jahrgang dann trotzdem für Jeans zu entscheiden? War das nochmal eine Farbe, die man besonders würdigen wollte?
Na Janis, du sitzt ja in der Jury des Theatertreffens. Und weißt wahrscheinlich, wie schwer das ist. Wir hatten ja eine Liste mit 10 Nominierten. Da waren ja schon wahnsinnig viele starke Arbeiten auch dabei. Florentina Holzingers, Ophelia's Got Talent, dann Clockwork Orange vom Berliner Ensemble in der Regie von Thilo Ness. Wir hatten Verrückt nach Trost, diese Thorsten Lensing-Produktion, also Planet B von Jael Rohn. Also das war schon eine sehr starke Konkurrenz. Uns hat dann diese feinen Töne auch in der Produktion von Nurkan Erpulat, das hat uns letztlich überzeugt. Und das Thema ist auch sehr wichtig, diese Geschichten zu erzählen. Und so haben wir uns dann für diese Produktion entschieden.
Die Inszenierung Jeans von Nurkan Erpulat erhält den Friedrich-Luft-Preis 2023. Wieder sehen kann man den Abend passenderweise gleich morgen am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Den Preis selber, den gibt's am 1. Oktober. Und darüber gesprochen habe ich mit meiner Kollegin Susanne Burkhardt, die in diesem Jahr in der Preisjury war. Vielen Dank.
Gern.
Der Theater-Podcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Ja, und Susanne Burkhardt hat in dieser Woche nicht nur Preise vergeben, sondern sie war auch gemeinsam mit Elena Philipp von Nachtkritik.de Gastgeberin der neuen Folge unseres Theaterpodcasts. Zu Gast sind diesmal Selin Kara und der eben schon erwähnte Jens Hilje, die am Schauspiel Essen bzw. an den Berliner Sophiensälen ab dieser Saison Leitungsposten übernehmen. Und auch im Theaterpodcast ging es um das Erbe des postmigrantischen Theaters.
Wir möchten auch nicht so viel von Diversität sprechen. Ich finde es total wichtig und ich finde es einfach revolutionär und unglaublich toll, Jens, was ihr damals am Gorki gemacht habt. Dieses postmigrantische Theater, das war zu der Zeit absolut richtig und wichtig, notwendig. Und man hat gesehen, was das plötzlich in allen Theatern ausgelöst hat, dass jetzt in den letzten 10 Jahren plötzlich alle Theater gezwungen waren, sich vielfältiger aufzustellen. Unser Gefühl war, naja, jetzt braucht es so den nächsten Schritt. Und das war für uns eben das neue deutsche Theater Under Construction.
Under Construction ist aber auch ein bisschen eine Absicherung, ne?
Das ist, darf ich da, darf ich mal dazwischen kriegen?
Ja, natürlich.
Das ist dann sozusagen die journalistische Frage.
Gemein,
ja,
ne?
Ja, die gemein ist, weil sie den Prozess implizit abwertet, der uns eigentlich im Theater sehr, sehr wichtig ist. Als müssten wir immer schon fertig sein. Natürlich ist das, wie uns die Öffentlichkeit wahrnimmt, die Premiere. Und da müssen wir auch fertig sein. Aber das Wichtige, was, glaube ich, auch, wenn wir Kritik sowohl von Inhalten als auch von Strukturen machen, ist eine Aufwertung von Prozessen, von Arbeitsprozessen, auch von Prozessen von einer Entwicklung von einem Konzept und einem Profil.
Die NeuintendantInnen Jens Hilje und Selen Kara zu Gast im Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Alles auf Anfang in voller Länge, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Mehr als 5 Stunden verbringen Jugendliche in Deutschland tagtäglich am Handy. Knapp 3 Stunden davon auf den Plattformen der sozialen Medien. Unter Jugendlichen ist natürlich Instagram besonders beliebt, wo Schulfreunde und Stars ihre scheinbar perfekten Leben posten. In der Anonymität des Internets können sie behaupten zu sein, wer immer sie sein wollen. Ganz so wie Peer Gynt, der schillernde Held aus der Feder von Henrik Ibsen. Die Berliner Regisseurin Joanna Pramel bringt diesen Stoff jetzt gemeinsam mit jugendlichen Laiendarstellern auf die Bürgerbühne am Staatsschauspiel Dresden. Die Reise in die digitale Parallelwelt erforscht, welche Gefahren und auch welche Möglichkeiten diese digitalen Ichs eröffnen. Alexandra Gerlach war bei den Proben dabei.
Herr Günz, bitte zur Bühne, alle, Herr Günz, bitte zur Bühne.
Anton Petzold steht allein auf der dunklen Bühne im kleinen Haus des Staatsschauspiels Dresden und heftet seinen Blick auf das imaginäre Publikum.
Herz, du lügst!
Der 19-Jährige ist kein Neuling im Theater. Seit er 7 Jahre alt ist, hat er auf Bühnen oder vor der Kamera gestanden. Sein Traum ist eine Schauspielkarriere.
Okay, dann geht's los!
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Anton. Entschuldigen Sie, dass ich mich so reinschleiche, aber ich hätte da eine kleine Bitte. Könnten Sie gleich, wenn es losgeht, für mich stimmen? Ich habe in meinem Leben gerade nicht so einen guten Lauf. Ups und Downs, aber mehr Downs als Ups. Und ich könnte ein bisschen Bestätigung gut gebrauchen. Hashtag Selfcare, Hashtag Empowerment, Hashtag heute ist ein schlechter Tag.
Regisseurin Joanna Pramel sitzt in der 4. Reihe im Parkett, hört aufmerksam zu und nickt. Seit April arbeitet sie mit 10 jungen Erwachsenen aus Dresden an diesem Stück. Peer Gynt passe perfekt in diese Zeit, sagt sie.
Weil der Peer Gynt ja eigentlich ein narzisstischer Mensch ist, der sich ständig neu erfindet, was man ja auch sehr gut in den sozialen Medien machen kann. Also man kann sein Profilbild verändern, man kann Dinge über sich erzählen, die nicht wahr sind oder wahr. Man kann sich selber die ganze Zeit selber inszenieren etc. Und man kommt auch in die unterschiedlichsten Welten hinein.
Peer Gynt verkündet stolz, dass er König, Kaiser werden will. Er lebt in armen Verhältnissen, wird als Außenseiter behandelt. Peer flüchtet sich in andere Welten, erlebt in seinen Lügengeschichten große Abenteuer und zieht die Menschen in seinen Bann. Schließlich gelangt er mit seinem selbst erschaffenen Ich zu großem Reichtum. Doch wird er glücklich? Der Streit um die Besetzung seiner Rolle steht am Beginn des Stücks auf der Bürgerbühne Dresden. Regisseurin Joanna Pramel.
Es gibt in dem Stück ja im Grunde nur eine Rolle, eine wichtige Rolle. Alle anderen sind eigentlich Neben- und Randfiguren. Und das haben wir auch als Ansatz genommen, dass es eben von Anfang an diesen Streit und diesen Run auf diese Rolle überhaupt erstmal gibt.
Peer Gynt ist ja ein ziemlich großer Lügner und er hat viele Facetten, also viele Gesichter. Und man weiß eigentlich, und er weiß auch nicht, wer er eigentlich wirklich ist. Und das wird auch in unserem Stück lustig und auch gut beschrieben.
Erzählt die 17-jährige Laienschauspielerin Eva Lotta Wuttke. Sie hat bereits Bühnenerfahrung und absolviert derzeit eine Friseurlehre. Später könnte sie sich vorstellen, am Theater zu arbeiten. Die Mitwirkung im Stück Peer Gynt habe ihren eigenen Umgang mit den sozialen Medien verändert, stellt sie fest.
Durch die Proben erstmal bin ich sehr wenig jetzt am Handy, was gut ist, weil dadurch habe ich halt nicht mehr so eine höhere Bildschirmzeit. Und man achtet auch viel mehr drauf, was man sich anguckt und hinterfragt halt immer, warum gucke ich mir das gerade an? Ist es wirklich sinnvoll?
Auch Schauspielkollege Anton Petzold ist nachdenklicher geworden im Umgang mit seinem Handy. 3 Stunden und 23 Minuten täglich verbringt Anton im Netz über sein Mobiltelefon. Es sei sein Alltagsinstrument und Nachrichtenquelle, nicht nur ein Zeitvertreib, sagt er.
Das Handy ist, also da mache ich alles drauf. Sei es E-Mails schreiben, E-Mails lesen, sei es Freunde anrufen. Social Media macht davon 1 Stunde, wenn es viel ist am Tag 2.
Die Geschichte des Per Günd von mehr Schein als Sein und dem Leben in einer Scheinwelt hält mehrere Botschaften für die Zuschauer bereit. Denn ohne Smartphone kommt man in der heutigen, vielfach digitalisierten Welt nicht mehr zurecht. Kann viele Dienstleistungen nicht buchen oder Angebote recherchieren, Kontakte halten. Doch wie findet man das richtige Maß, fragt Regisseurin Joanna Pramel.
Ich glaube, das Erschreckendste, was wir herausgefunden haben, ist, dass wenn jeder jeden Tag 4 Stunden online ist und man davon ausgeht, dass jemand mit 13 sein erstes Smartphone bekommt und sagen wir mal 88 wird, dass er dann insgesamt 14 Jahre, glaube ich, durchgehend online ist. Und das ist einfach so unfassbar viel Lebenszeit, die wir damit verschwenden. Und das ist vielleicht etwas, ohne jetzt moralisch werden zu wollen, worüber man nachdenken kann.
Also mal wieder offline gehen, zum Beispiel im Theater bei Per Günd an der Bürgerbühne am Staatsschauspiel Dresden. Dort probt gerade die Regisseurin Joanna Pramel, für uns dabei war Alexandra Gerlach und die Premiere, die ist am 8. September. In dieser Woche mussten wir auch Abschied nehmen von einer echten Theaterlegende, obwohl sie selbst gar nicht auf der Bühne stand. Die Verlegerin Maria Müller-Sommer ist am vergangenen Sonntag im Alter von 101 Jahren in Berlin gestorben. Seit 1946 arbeitete sie für den Kiepenheuer Bühnenvertrieb. 1950 wurde sie geschäftsführende Gesellschafterin des Theaterverlags. Müller-Sommer entdeckte Autoren wie George Tabori oder Arthur Miller für das deutschsprachige Theater und war mit ihrem klassischen Stil und ihrer unermüdlichen Lust an der Arbeit eine Grande Dame der Berliner Theaterszene. Anlässlich ihres 100. Geburtstags erzählte sie uns hier im Programm noch im vergangenen Jahr von ihren Anfängen im Verlag.
Naja, also Kiepenheuer, das war ein ungeheurer Name für mich, nicht? Also in der Bibliothek meiner Eltern standen also die allerschönsten Bücher. Und dann kam ich dahin und wurde auch engagiert und fand also lauter schreckliche Sachen. Komm wieder, ein Feldpoststück und Oberst Vittorio Rossi und die ewige Kette, ein Panzerstück.
Und dann haben Sie aufgeräumt, ja?
Da habe ich aufgeräumt, ja, und hatte aber nun natürlich überhaupt kein Geld. Und ne, das war also ziemlich schwierig. Und die ersten Sachen, die ich dann hatte, das war also Arthur Miller mit Alle meine Söhne. Das war ein junger amerikanischer Autor, hier noch wenig bekannt. Dann hatte ich als erster den Peter Ustinov. Naja, so die wichtigen Sachen vergisst man schon nicht. Aber ich bin also doch ganz gerührt, wie viele wichtige Leute einem denn so schöne Briefe geschrieben haben, nicht? So von Anoui eben bis Grass oder Christoph Wolf. Grass und Wolf und Tabori, das sind so die 3 Sterne.
Und wer weiß, ob sie mit diesen Sternen jetzt nicht schon wieder im regen Austausch ist. Die große Theaterverlegerin Maria Müller-Sommer ist im Alter von 101 Jahren gestorben und sie wird dem Theater fehlen. Das war's von Rang 1 für diese Woche.